Deutschlandfunk Nova.
Thema Konsum hier bei uns. Wir haben in Deutschlandfunk Nova über eine Studie berichtet, in der steht, von 2000, also im Jahr 2000 bis 2018 mussten viel mehr Menschen im Krankenhaus behandelt werden, nachdem sie Cannabis oder Cannabinoide konsumiert hatten, als in den Jahren davor. Behandelt wurden sie wegen psychischer Störungen und diese Zahl, die hatte sich bis 2018 fast verfünffacht. Und wir haben diese Randdaten der Studie genommen, haben sie bei Instagram gepostet und danach haben wir ganz viele Fragen von euch zu diesem Thema bekommen und die wollen wir beantworten mit Wissenschaftsjournalistin Christina Sartori. Hallo, grüß dich.
Hallo, hey Ralf. Hi.
Hier geht es in einer Frage direkt mal sehr ins Detail. Hier steht nämlich, wenn synthetische Cannabinoide mehr psychische Störungen verursachen, wieso werden sie dann von den Krankenkassen bevorzugt an Patientinnen und Patienten gegeben und nicht natürliche Cannabinoide?
Also vielleicht erkläre ich nochmal kurz, synthetische Cannabinoide, die werden nicht direkt aus dem Hanf, aus der Pflanze hergestellt, sondern das sind Stoffe, die werden künstlich hergestellt, synthetisiert. Die wirken ähnlich wie der ein oder andere Inhaltsstoff von Cannabis. Die findet man meistens in solchen Gewürz- oder Kräutermischungen. Die werden auch Legal Highs genannt, wobei man sagen muss, die sind nicht immer legal, aber die heißen so oft. So, jetzt zur Studie. Die AutorInnen der Studie sagen, ein möglicher Grund dafür, aber nur einer von verschiedenen, nur ein möglicher Grund dafür, dass eben mehr Menschen nach Cannabinoidkonsum psychische Probleme bekommen, der könnte sein, dass mehr von solchen Mischungen, solchen Kräutermischungen mit synthetischen Cannabinoiden konsumiert werden. Waren besonders stark sein, also das heißt besonders wirksam, aber das heißt auch besonders gefährlich.
Aber anscheinend wird ja so ein synthetisches Cannabinoid auch offiziell eingesetzt, von den Krankenkassen dann bevorzugt abgegeben, also zumindest laut dieser Frage gerade.
Ja, also Krankenkassen geben keine Medikamente ab, sondern die erstatten die Kosten von Medikamenten und verschreiben können das nur die ÄrztInnen, diese Medikamente. Aber okay, das stimmt. Unter den Mitteln, die legal von ÄrztInnen in bestimmten Situationen an bestimmte Patienten verschrieben werden können und die dann auch von der Krankenkasse bezahlt werden, da gibt es ebenfalls ein Cannabinoid, das synthetisch hergestellt wird. Das stimmt. Aber es gibt einen großen Unterschied zu diesen Kräutermischungen, weil bei diesem Medikament, da kennt man ganz genau die Dosierung des Wirkstoffs, weil das ist ja ein Medikament, das wird immer gleich produziert, also immer in der gleichen Art. Das ist keine Gewürzmischung, die niemand kontrolliert. Und dieses Medikament wird auch quasi nur bei Krebspatienten eingesetzt, nämlich gegen die Nebenwirkungen einer Chemotherapie, also eine ganz spezifische Anwendung. Und dann auch immer unter der Aufsicht von einem Arzt oder einer Ärztin. Das ist der große Unterschied.
Dann zur nächsten Frage. Hier geht es um Alk versus Cannabinoide und Cannabis. Mich würde mal der Unterschied zum Nervengift Alkohol interessieren, schreibt hier jemand.
Also wenn man das jetzt mal so generell bespricht, dann kann ich nur sagen, die Dosis macht das Gift und das trifft bei beiden zu. Ne? Es kommt auf die Menge an, sowohl bei Alkohol als auch bei Cannabinoiden. Je höher die Konzentration und je öfter man das konsumiert, desto schädlicher ist es. Und was beide auch gemeinsam haben, bei beiden zeigt sich, gerade für Teenager sind diese Gifte besonders gefährlich. Also es gibt Studien, die zeigen, dass das Gehirn von Teenagern sich verändert durch regelmäßigen Konsum von Cannabis. Und zwar negativ verändert. Und zum Alkohol nochmal, ja, Alkohol stimmt, ist auch ein Gift, ist ein Nervengift. Das schadet nicht nur der Leber, das erhöht auch das Risiko für manchen Krebs und das zerstört auch richtig Nervenzellen.
Jetzt sprichst du gerade die Teenager an. Dazu passt auch eine weitere Frage, die wir über Instagram bekommen haben, nämlich wer sollte auf keinen Fall konsumieren?
Genau, wie du sagst, das ergibt sich daraus, nämlich gerade Teenager, junge Menschen, die scheinen besonders gefährdet zu sein für Gehirnveränderungen. Also seit einiger Zeit dürfen ja Cannabisprodukte in der Medizin eingesetzt werden. Aber da gilt auch immer, nur wenn andere Behandlungen nicht erfolgreich waren. Also nur dann darf ein Arzt oder eine Ärztin ein Cannabisprodukt verschreiben. Meistens, in der Regel ist das gegen Schmerzen oder auch gegen Nebenwirkungen einer Chemotherapie, hatte ich ja gerade gesagt, auch manchmal gegen psychische Störungen. Da achten die Ärzte dann aber weniger darauf, wie alt derjenige ist und ob der männlich oder weiblich ist oder sowas, sondern da geht es eben immer darum zu gucken, hat alles andere bei diesem Patienten, bei dieser Patientin versagt? Und wenn ja, dann guckt man halt, gibt es da ein gutes Cannabisprodukt?
Und ein anderer User hat uns folgende Frage geschickt, nämlich, was kann man dagegen tun? Wäre toll, wenn man es selber testen könnte. Wie verstehst du das?
Also damit ist wahrscheinlich jetzt gemeint, kann man selber testen, ob man eben durch Cannabiskonsum eine psychische Störung bekommt, denke ich mal. Dazu würde ich dann sagen, nee, kann man leider nicht, weil es ist erstaunlich, aber es ist bisher gar nicht klar, warum das bei manchen Menschen geschieht und bei anderen nicht. Also was man weiß, ist, je höher der THC-Gehalt, das ist eine bestimmte Substanz in der Pflanze, je höher dieser Gehalt, desto höher ist das Risiko. Und dann auch, je wilder die Mischung ist, also jetzt, wenn man so eine Kräutermischung nimmt, ne, und man weiß gar nicht, was da genau drin ist, vielleicht verschiedene Cannabinoide oder so, desto unberechenbarer ist es, worauf man sich da einlässt und welche Folgen das sind. Aber viel genauer kann man da nichts sagen. Man muss auch bedenken, es gibt eben so viele unterschiedliche Produkte, die illegal sind. Und da weiß man jetzt gar nicht, also illegal auch gehandelt werden, da weiß man ja gar nicht, was drin ist. Die werden ja gar nicht kontrolliert in irgendeiner Form.
Was war zuerst da, die psychischen Probleme oder die Sucht?
Also auf diese Studie bezogen, das konnte mit dieser Studie nicht gezeigt werden, weil da hat man einfach die Zahlen für bestimmte Diagnosen verglichen, für jedes Jahr. Also da hat man geguckt, wie oft wurde jetzt von einem Arzt oder einer Ärztin die Diagnose gestellt, hat diese psychische Krankheit und die steht im Zusammenhang mit dem Konsum von Cannabis. Man hat nicht die jeweilige Krankengeschichte der Patienten analysiert für diese Studie.
Dann noch eine Frage zur möglichen Legalisierung in Deutschland. Wird, falls bald soweit, legalem Cannabis auch synthetisches CBD dazu gegeben. Ich war 3 Jahre lang abhängig, habe Hoffnung, dass vom Staat verkauftes oder kontrolliertes weniger schädlich ist, habe durch das Gras nämlich psychosomatische Probleme bekommen, schreibt ein User, eine Userin.
Ja, das ist schwierig, weil ich kann gar nicht sagen, wie jetzt am Ende das neue Gesetz aussehen wird. Also es soll ja was kommen dieses Jahr, aber da wird jetzt erst dran gearbeitet. Das ist noch ganz schwer abzuschätzen. Was ich aber sagen kann, es gibt kaum Studien, die sich mit der Langzeitwirkung von Cannabis- oder Cannabinoid-Therapien beschäftigen. Also da weiß man echt wenig drüber. Auch welches Cannabinoid süchtig macht oder weniger süchtig macht. Es ist wirklich erstaunlich. Ich habe jetzt nochmal mit mehreren Ärzten, die auch regelmäßig solche Produkte in der Medizin verschreiben, auch die sagen, wir haben ganz wenig gute Forschung auf diesem Gebiet. Wir haben ganz wenig Erfahrung über die Langzeitanwendung. Also da fehlt noch viel.
Und hier nochmal eine Frage zu den Folgen, die eine Legalisierung haben würde. Würde eine Legalisierung mit klaren Qualitätsstandards da nicht gerade helfen? Also gemeint ist, dass momentan ja durch die Kriminalisierung viel schlechtes Zeug vielleicht auch auf dem Markt ist.
Ja, das ist ja auch eine große Hoffnung oder ein gutes Argument für die Legalisierung. Klar, das könnte den Vorteil haben, dass dann die Qualität und Inhaltsstoffe besser kontrolliert werden. Es könnte, nur so als Gedanke, es könnte auch genau andersrum sich entwickeln. Also die Autoren von dieser Studie, die führen zum Beispiel an, möglicherweise, nicht sicher, aber es könnte sein, dass dieser illegale Konsum von Cannabisprodukten deswegen gestiegen ist in Deutschland, weil seit Jahren so viel über die Legalisierung gesprochen wird und den Einsatz in der Medizin diskutiert wird und dass dadurch sich vielleicht generell in der Bevölkerung die positive Einschätzung verbreitet hat, dass Cannabis harmlos sei. Das ist, wie gesagt, eine Überlegung. Man weiß es also nicht genau. Das könnte so passieren, muss man wahrscheinlich dann irgendwie abwarten und beobachten.
Und dazu passt die folgende Frage, die wir auch bei Insta bekommen haben. Sollten Cannabinoide nicht ein Faktor für die Legalisierung sein, im Sinne eines Reinheitsgebotes, wie wir es ja beim Bier zum Beispiel haben?
Bier ist, ne? Ja, wie gesagt, ist ja noch nicht klar, was genau legalisiert werden soll, ne? Die ganzen Feinheiten, das weiß man noch nicht, muss man abwarten. Zu den einzelnen Stoffen. Es ist so, dass in der Medizin nicht nur einzelne Cannabinoide eingesetzt werden, sondern zum Teil auch Mischungen. Also zum Beispiel werden ja auch Hanfblüten, wo ja ganz viele verschiedene Stoffe drin sind, verschrieben. Es gibt Hinweise, aber wirklich nur Hinweise in der Forschung, dass so eine Mischung aus mehreren Inhaltsstoffen eventuell besser verträglich ist als nur ein einzelnes Cannabinoid. Andererseits stimmt natürlich, was Sie da gefragt wurde. Solche Extrakte, solche Auszüge von einzelnen Cannabinoiden, die sind besser zu dosieren, weil da kann man genauer feststellen, wie viel ist da drin an Wirkstoff. Letztendlich kommt es ja aber auch darauf an, jetzt, was will man denn da, wenn das legalisiert ist? Will man jetzt gesundheitliche Beschwerden lindern oder will man einen Rausch? Das muss man ja auch nochmal bedenken. Das sind ja 2 verschiedene Ziele.
Und hier zum Abschluss noch eine Frage von jemandem, der oder die offenbar schon einige Erfahrungen gemacht hat mit Cannabis. Ist es möglich, trotz schlechter Erfahrungen mit THC eine weniger potente Cannabissorte zu konsumieren?
Also ich kenne dazu keine Studie. Das ist ja nun auch eine sehr spezielle Frage. Generell sagt man in der Medizin, wenn du auf einen Stoff schlecht reagierst, dann sollte man echt die Finger davon lassen. Also ich kann nur sagen, wiederholen, es ist noch nicht genau geklärt, warum Menschen verschieden darauf reagieren. Aber wenn jetzt jemand das schon mal bemerkt hat, dann ist das ja ein Zeichen von seinem Körper auch. Hey, darauf reagiere ich, das spricht mich irgendwie an. Also gerade wenn man dann auch schlecht reagiert, dann sollte man vielleicht auf seinen Körper hören. Also würde ich jetzt mal so generell sagen, ohne jetzt hier für den Einzelfall deine Diagnose zu stellen.
Sagt Deutschlandfunk Nova Wissenschaftsjournalistin Christina Sartori. Ich danke dir. Schönen Samstag.
Gerne dir auch.
Deutschlandfunk Nova.